Eine Stunde mit die Sendung bei Radio Free FM hier in Ulm auf der 102,6 Megahertz. Die wissenschaftliche Sendung alle vier Wochen. Für euch am Mikrofon wie immer Frank Rieddorf. Und wie immer habe ich einen Lehrstuhlinhaber der Universität hier sitzen. Und ich begrüße sehr herzlich vom Institut der Neurobiologie den Herrn Professor Dr. Harald Wolf. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie waren ja schon mal bei uns, ist allerdings jetzt schon ein paar Tage her, ne?
Ja, im letzten Jahrhundert, würde ich sagen. Relativ am Anfang meiner Tätigkeit hier in Ulm. Und da hatten Sie, glaube ich, auch so eine Serie und da haben Sie so die Neuberufenen mal vorgestellt, also in dem Zusammenhang.
Okay, das war noch in Söfingen, in den alten Studios. Also das ist schon ein paar Tage her. Umso schöner, dass es jetzt wieder mal geklappt hat, dass Sie vorbeikommen. Wenn Sie vielleicht am Anfang ganz kurz sich vorstellen mit Ihrem akademischen Werdegang, was Sie alles studiert und gemacht haben, bis Sie dann den Ruf hier in Ulm bekommen haben.
Naja, wie das oft so ist in der akademischen Karriere, war es ein ziemliches Rumgetingel, was auch Spaß gemacht hat lange Zeit. Also ich habe studiert fürs Lehramt ursprünglich, Biologie und Chemie in Darmstadt. Und naja, dann irgendwann muss man sich entscheiden und dann promoviert man, was Spaß macht, weil die Leute eine Stelle für einen haben. Und dann bin ich danach ins Ausland gegangen, wenn das auch nicht untypisch ist. Und das ist eigentlich so die Entscheidung für einen akademischen Werdegang mit der Familie und so weiter. Meine Frau ist mitgekommen, erste Kind haben wir dann in Kanada zum Postdoc gekriegt und dann ging es von da nach Konstanz, wieder nach Deutschland, dann nochmal nach Zürich und von Zürich aus habe ich dann den Ruf nach Ulm gekriegt.
Und Sie haben also ganz normal Biologie studiert?
Ich habe ganz normal Biologie studiert, genau, mit Chemie fürs Lehramt beides und mich dann eben weiter interessiert für, ja, Bewegungskontrolle bei Tieren war zunächst die Angelegenheit, wobei genau da der Punkt ist, es gab zu der Zeit sehr, sehr viele Forscher, die an Katzen gearbeitet haben und ich fand das nicht so schön, sage ich mal, an Wirbeltiere zu zerschneiden. Und wenn man grundsätzliche Fragestellungen in der Wissenschaft allgemein beantworten will, dann muss man ja nicht unbedingt eine Katze oder einen Schimpansen oder sowas erforschen. Denn bei denen ist immer das Argument, naja gut, das sind Säugetiere, die sind relativ nah mit uns verwandt. Wenn irgendwas genauso funktioniert, naja, kein Wunder, die sind ja nah verwandt. Wenn man dann, was ich gemacht habe, die ganzen Jahre eigentlich mit Gliedertieren, Insekten, Krebsen, Spinnen arbeitet, dann ist es so, wenn da irgendwas ähnlich funktioniert, ähnlich geregelt ist, dann kann das nicht an der Verwandtschaft liegen. Dann muss es da funktionelle Hintergründe geben. Das muss so funktionieren, weil anders geht's nicht. Und die haben das eben ähnlich gelöst, dieses Problem, wie man Bewegung steuert, was immer es sei.
Also das ist Ihr großes Thema, die Bewegungssteuerung bei wirbellosen Tieren. Am Neurobiologie der Gliederfüßer nennt man sie, glaube ich, ja?
Ja, genau.
Was ist denn daran so interessant, so spannend? Was gibt's denn da für Erkenntnisse?
Also wie ich schon eben versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, man fragt natürlich zuerst, wie funktioniert dieses Tier, wie ist es in der Lage, seine Laufbewegungen zu kontrollieren. Und wenn man rausgekriegt hat, na, wie sieht das neuronale Netzwerk aus, was das macht, welche Sinnesorgane sind wichtig, wie wird die Bewegung gesteuert, dann kann man sich natürlich fragen, ist das ähnlich wie bei Wirbeltieren, bei Menschen, Katzen, was immer. Und wenn man da Ähnlichkeiten findet, dann kann man sagen, gut, die müssen wohl funktionell eine Bedeutung haben. Und dann kann man das auch umsetzen, beispielsweise bei der Konstruktion von Laufrobotern. Also es gibt immer noch große Anstrengungen, ja, humanoide, jetzt inzwischen Laufroboter, das heißt, welche mit zwei Beinen zu bauen. Das fing an mit sechsbeinigen, weil die viel stabiler laufen können. Und da hat man tatsächlich die Erkenntnisse, die aus dem Insektenbereich kamen, angewendet.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den Insekten und den Humanoiden, also den echten Menschen in der Fortbewegung?
Ja, zahlreiche sogar. Wenn man die einzelnen Elemente, die daran beteiligt sind, anguckt, natürlich nicht. Also Insekten haben andere Augen, andere Mechanosensoren, Fühler, was weiß ich. Aber die grundsätzliche Kontrollidee, ja, die ist die gleiche. Nehmen Sie den bekannten Kniesehnenreflex. kennt jeder, hat der Doktor vielleicht schon mal gemacht. Man schlägt mit dem Hämmerchen auf die Kniesehne, Patellarsehne. Und das führt dazu, dass der Oberschenkelmuskel, der das Bein streckt, einen Dehnungsreiz erhält, dass er denkt, oh, ich werde gedehnt. Moment, das Gelenk wird gebeugt und das will man nicht. Das ist ja keine willentliche Aktion. Und dann macht man reflektorisch, ohne dass man darüber nachdenkt, eine Gegenreaktion, um das zu kompensieren. Diesen Eingang von außen, die Bewegung, die man nicht willentlich initiiert hat. Das will man nicht, man will ja seine Körperlage konstant halten. Und diese Reflexe, die gibt es im gesamten Tierreich. Also jeder, der Beine hat, der macht das.
Hauen Sie dann den Ameisen mit einem kleinen Hämmerchen aufs Knie oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn man so will, in dem Fall würde man tatsächlich eher Heuschrecken nehmen. Große Wanderheuschrecken, die sind halt so, weiß ich, 7 Zentimeter maximal, so mit Flügeln. Die sind so groß, dass man das experimentell besser handhaben kann, ja. Bei Ameisen, die sind zu klein, da kann man nur das Verhalten angucken. Andere Geschichte, da kann man nicht eingreifen eigentlich.
Und was gibt es noch für Gemeinsamkeiten?
Das hängt immer davon ab, auf welcher Ebene man schaut. Also natürlich haben die Tiere Muskeln, wie wir. Sie haben aber natürlich ein ganz anderes Skelett, Außenskelett, harte Körperhülle. Wenn man dann tiefer reinguckt ins Molekulare, gibt es erstaunliche Ähnlichkeiten. Das ist jetzt sozusagen nicht direkt die Neurobiologie, oder nur zum Teil. Nervenzellen funktionieren genauso natürlich. Oder was heißt natürlich? Ist so. Kann man sich drüber wundern oder es für selbstverständlich halten. Aber wenn man anschaut, die Tiere haben ein Nervensystem, wie wir auch. Sie haben ein Gehirn vorne im Kopf. Aber die Konstruktion, die Grundkonstruktion sieht auf den ersten Blick anders aus. Wir haben Rückenmark geschützt durch die Wirbelsäule, dass nichts passiert. Auch bei leichten Verletzungen oder so wird nicht gleich das Nervensystem verletzt. Schädelkapsel und so. Das ist bei Insekten im Prinzip ähnlich. Gehirn vorne im Kopf, geschützt durch eine harte Kopfkapsel. Aber sie haben Bauchmark, komischerweise. Und dieses Bauchmark ist aber trotzdem, wenn man die ganz basale Konstruktion anschaut, ähnlich wie unser Rückenmark aufgebaut.
Also gibt es dann doch Gemeinsamkeiten. Es gibt natürlich Unterschiede, die sind nicht genau gleich, sieht man ja auch schon von der Optik, aber von der Grundprinzip her.
Von der Grundkonstruktion, ja.
Ist es gleich.
Es gibt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten.
Und von der Wirkungsweise auch, die Augen nehmen irgendwas auf,
genau,
Impulse Augen, werden über Nerven umgewandelt und die geben dann diese Impulse an die Gliedmaßen weiter.
Ja. Und das kann man eigentlich nur, diese Ähnlichkeiten, wie gesagt, sind vielschichtig. Einmal gibt es Ähnlichkeiten, die nicht durch Verwandtschaft bedingt sind, sondern da sind die funktionellen Erfordernisse gleich gewesen. Deswegen haben die Tiere ähnliche Lösungen gefunden. Also das typische Beispiel ist immer ja Flossen. Bei Pinguinen sind die Vorderflügel zu Flossen umgewandelt, Fische haben auch Flossen, Wale haben Flossen, obwohl es Säugetiere sind, da sind die Vorder- und Hinterextremitäten umgewandelt. Das wäre eine sogenannte Analogie. Ist sehr ähnlich, wenn man genau hinguckt, ist es aber doch ein bisschen verschieden im Detail. Funktionell bedingt. Diese Ähnlichkeiten, die ich gerade genannt hatte, also ein Gehirn, ein Bauch, respektive Rückenmark, die Ähnlichkeiten sind tatsächlich auf Verwandtschaft im Rahmen der Evolution zurückzuführen, wie man heute weiß. Das heißt, das Nervensystem in seiner Grundkonstruktion ist schon dem gemeinsamen Vorfahren von Heuschrecke und Menschen geschuldet, wenn man das so sagen will. Der ist allerdings mehr als eine halbe Milliarde Jahre alt von hier aus gesehen.
Aber die Grundidee wurde nicht verändert. Also,
natürlich gibt es eine Modifikation, aber die Grundidee, Gehirn vorne, ein sich längs erstreckendes Bauch- oder Rückenmark, das wurde beibehalten.
Ja. Gibt es irgendwelche Tiere hier auf unserem Planeten, die einen anderen Bauplan haben?
Wo ja, natürlich. Funktioniert? Also wenn man noch weiter zurückgeht, denken Sie an Seeigel oder Seesterne, die ja gar nicht vorne und hinten haben, die ja radiäsymmetrisch sind, wie man das nennt. Die sind dann noch viel weiter basal, die entsprechen nicht diesem Bauplan.
Aber die haben ja auch Nervenbahnen und auch irgendwelche Sinnesorgane, oder?
Und sogar, also Quallen, wenn Sie im Meer gucken, so eine Qualle, die erstmal im Wesentlichen nach Galert aussieht und nicht so besonders interessant, die hat tatsächlich Augen, die hat schwere Sinnesorgane, die hat ein Nervensystem, aber ohne Gehirn. Also die hat ein Nervennetz, was relativ diffus im Körper vorliegt und eben sozusagen ja die Koordination beim der Kontraktion vom Schirm, damit sie vorwärts schwimmen kann und so koordiniert.
Aber man braucht immer irgendetwas, was die Augen in etwa sind oder Sinnesorgane und Nerven.
Natürlich.
Und man, irgendwelche Muskeln, die das halt dann bewegen können, natürlich.
Ne? Natürlich. Also wenn man Licht wahrnehmen will, wenn man sich orientieren will, relativ zum Licht, dann braucht man irgendeinen Fotorezeptor. Wie das heißt, es muss nicht direkt ein Auge sein, es kann auch eine Zelle sein, die einfach auf Licht reagiert. Die ist dann durchaus entsprechend dem, was wir im Auge haben, aber es kann eine Einzelzelle sein beim sehr kleinen Organismus. Und die Zelle wird abgeschattet von einer Seite und dann kann das Tier wenigstens entscheiden, kommt das Licht von rechts oder von links, einmal abgeschattet, einmal wird es beleuchtet. Mhm. Und das ist natürlich wichtig für ja, alles Mögliche. Also jeder, der sich nach dem Licht orientieren will, eine Alge, die zur Meeresoberfläche schwimmen will, wenn sie eine Geißel hat für die Fortbewegung, weil es da Licht gibt und sie Photosynthese machen kann.
Und die Fledermäuse, die machen das dann durch andere Sinneseindrücke?
Genau, die haben natürlich auch Augen, aber da sie nachtaktiv sind, sind die Augen lange nicht so gut entwickelt wie bei uns. Sie machen das mit ihrem Echoort, also mit dem Gehör.
Mhm. Aber dann das Prinzip wieder das gleiche. Nervenbahnen bekommen irgendeinen wie auch immer gearteten Impuls von außen und reagieren darauf. Mhm. Gibt es dann Lebewesen oder kann man sich das vorstellen? Oder gab es die mal bei uns, die eine ganz andere Grundlage haben? Oder kann sich das die Wissenschaft nicht vorstellen? Oder kann man das ausschließen nach unserem Stand der Dinge?
Was meinen Sie mit Grundlage? Also Sie meinen wahrscheinlich, so wie Sie die Frage formuliert haben, dass es ein Lebensformen gibt, die nicht, also Proteine, Erbsubstanz, DNA, des Oxyribonukleinsäure besitzen oder sowas.
Sowas in der Richtung?
Also sowas gibt es nicht heutzutage. Natürlich in den frühen Evolutionsstufen des Lebens, bevor man es hätte Leben nennen wollen, obwohl es da natürlich niemanden gab, der das benennen konnte und wollte, gab es schon sicherlich ein paar experimentelle Variationsmöglichkeiten. Grundsätzlich anderes Leben, das ist spekulativ. Da mag ich mich eigentlich nicht zu äußern. Das ist eher dann die Astrobiologie oder so, die okay. dann auf vermuten oder nicht, dass es in fernen Sternenwelten vielleicht doch
jetzt Leben geben mag. Jetzt ist Bewegung eine Sache. Was gibt's denn noch bei der Neurobiologie von den Wirbellosen zu gucken, außer Bewegung? Was untersuchen Sie denn auch? Oder haben Sie sich rein auf diese Bewegung spezialisiert?
Nein, nein. Also wie das so ist, wenn man an Tieren forscht, die jetzt für den normalen Menschen, sage ich mal, nicht im Fokus des Interesses stehen, also nicht medizinisch relevant, sage ich einfach mal, dann kann man sich nicht nur auf ein Gebiet beschränken. Also man kann nicht, wenn Sie so wollen, wie der Arzt, da gibt es den Urologen und den Gynäkologen und ich weiß nicht was, den Orthopäden. Das macht keinen Sinn für einen Grundlagenforscher. Und das führt dazu, dass man natürlich sein Forschungsgebiet breiter anlegt. Die Tiere sind natürlich auch viel weniger gut erforscht als der Mensch. Der Mensch ist ja schon seit Jahrhunderten oder seit Paracelsus und davor im Zentrum wissenschaftlicher Forschung, um zu verstehen, woran liegt es denn, dass man krank ist und kann man das heilen und so weiter. Wenn man Grundlagenforschung macht, wie wir das tun, dann will man auch seine Forschung breiter streuen. Also wir interessieren uns auch für die Struktur des Nervensystems ganz generell. Ähneln sich die Nervensysteme, wie ich schon angedeutet hatte, von wirbellosen Tieren, von Wirbeltieren inklusive des Menschen? Was sind die Ähnlichkeiten? Kann man daraus Schlüsse ziehen auf evolutive Verwandtschaft? Wir interessieren uns auch für den Geruchssinn zum Beispiel. Und wir interessieren uns natürlich für die Verhaltensleistungen und wie die vom Nervensystem kontrolliert werden. Also wie das ganze Tier funktioniert.
Also gehen Sie dann auch in die Richtung staatenbildende Insekten?
Ja,
wie schaffen die das dann, sich zu koordinieren? Weil wenn man sich das so vorstellt, man hat ja immer so den Eindruck, okay, so Insekten sind relativ einfach gestrickte Lebewesen. Ja, man erinnert sich immer an die Fliege oder die Wespe, die 100-mal gegen die Fensterscheibe fliegt und anscheinend kein Lernprozess, zumindest für den Menschen von außen ersichtbar ist, die sich aber doch sehr gut orientieren und auch Staaten bilden können. Wie schafft es jetzt so eine Termite, so eine Biene, so eine Ameise, als in dem Staat zurechtzukommen? Wie funktioniert das?
Das liegt natürlich an der Ausstattung des Individuums mit Sinnesorganen, mit Kommunikationsmöglichkeiten, dass die Individuen im Bienenstaat meinetwegen miteinander kommunizieren, arbeitsteilig die ganze Sache organisieren können, zum Beispiel die Königin füttern über verschiedene Stufen, also Bienen, Sammlerbienen, die eben Nahrung holen und dann Stockbienen, die müssen sich sozusagen abgleichen miteinander. Und das liegt schon an der wenn Sie wollen, Intelligenz, Sinnesleistung des einzelnen Insekts. Und wenn Sie sagen, die dumme Stubenfliege und Wespe, die tausendmal gegen die Scheibe fliegt, ja, die Tiere sind natürlich nicht so intelligent wie wir und können abstrahieren und sagen, oh, Fensterscheibe, gab es in der Evolution nicht, aber oh, okay, jetzt gibt's das, muss ich mal lernen und sehen, wie ich damit umgehe. Also so schlau sind sie nicht. Aber sie sind eigentlich erstaunlich intelligent. Und das mit der Fensterscheibe liegt wirklich daran, es gibt kein Glas in der Evolution. Also da ist, es gab keine Chance darauf, eine sinnvolle Reaktion zu evolvieren, ohne abstrakt nachdenken. Und das können nur ganz wenige, es können Menschen, Schimpansen ein bisschen, sehr wenige Tiere, Kolkraben vielleicht oder so. Aber sonst, wenn Sie angucken, die Sinnes- und Verhaltens- und motorischen Leistungen, nehmen Sie eine Biene. Die kann lernen, um welche Tageszeit gibt es Futter, wo gibt es um die Tageszeit ist Futter, zu einer anderen Tageszeit gibt es an einem anderen Ort. Wie sieht das Futter aus? Ist das eine blaue, rote, gelbe? Ich weiß nicht, was Blüte. Wenn sie das, und das ist nur das, was sie außerhalb des Stocks lernt, um Nahrung zur Königin und ihren Schwestern zu bringen, im Stock muss sie das dann auch weitergeben. Sie muss kommunizieren mit den anderen Stockgenossinnen. Moment, bin ich überhaupt im richtigen Stock gelandet? Riechen die richtig? Dann gebe ich das Futter weiter. In einem früheren Stadium, bevor sie Sammlerin geworden ist, hat sie sich um die Brut gekümmert, sie hat Waben gebaut, sie füttert die Königin. Es ist ein sehr komplexes Verhaltensrepertoire, was in diesem Winzviech angelegt ist.
Lernen die das am Modell oder ist es in denen angelegt?
Halbe, halbe. Also angelegt ist die, man nennt das Disposition und auch die Abfolge, also was weiß ich, Brut füttern, Wachszellen, machen. Das ist ein Instinktverhalten, was weitestgehend genetisch programmiert ist. Was sie lernen, und dafür sind die Bienen wirklich bekannt, ist, welche Farbe der Blüte und wie viel Uhr und wie viel Nektar und wie riecht der und wie finde ich den im Freiland eben nach Geruch und Farbe der Blüte und so weiter. Und vor allem auch, wo finde ich das? Also nach Osten, 500 Meter oder irgendeine Information.
Das bedeutet, die haben aber ein mit uns in etwa vergleichbares Gehirn, weil sie sich dann doch Sachen merken müssen und auch teilweise Strategien ändern müssen.
Ja, stimmt schon. Also von den Leistungen auf jeden Fall. Von der Hirnstruktur ist es natürlich schon deutlich anders. Wobei die Leute immer erstaunt sind. Also ein Bienengehirn ist klein. Das ist so ein, also wenn sie einen Stecknadelkopf, und zwar nicht die modernen Glaskopfstecknadel, sondern so einen kleinen Metall, also so doppelt so groß, das hängt natürlich von der Stecknadel ab. Die Größenordnung hat es. Mhm. Trotzdem hat dieses Gehirn Strukturen, die einfach in ihrer Komplexität unserem, nein, nicht unserem menschlichen Gehirn, das würde zu weit führen, aber einem Wirbeltiergehirn, was weiß denn ich, eine Maus oder also durchaus vergleichbar ist. Mhm. Da gibt es Untergliederungen wie bei uns, Kleinhirn, Großhirn, mit verschiedenen Funktionalitäten. Es gibt eine Gedächtnisstruktur, es gibt optische Loben, heißen die Dinger, die eben das auswerten, was vom Auge reinkommt. Es gibt motorische Zentren, die dann steuern, was das Tier im Verhalten wirklich machen will motorisch. Es gibt Navigationszentren, die ihm sagen, Entschuldigung, die Futterquelle liegt dort und dort in der Entfernung. Da gibt es auch Gedächtnisstrukturen, also sehr komplex.
Also sind die durchaus mit anderen Wirbeltieren, Fischen oder irgendetwas vergleichbar von der Leistung, von der Intelligenzleistung her?
Ja, kann man nur bejahen.
Aha. Woran liegt es dann, dass die Hemmschwelle diesen Tieren zu nahe treten wesentlich geringer ist als bei den anderen? Sie haben es ja selber gesagt, Sie wollten nicht die Katze zersägen, sondern lieber die Heuschrecke.
Das hat mehrere Schichten, dass ich das nicht wollte. Also einmal ist es natürlich emotional. Also wir Menschen auch durch die Kombination unserer Instinktprogrammierung, die wir auch haben, das kann man gar nicht bestreiten. Also wir reagieren eben auf bestimmte Reize erstmal instinktiv emotional. Und wenn je ähnlicher irgendein Organismus dem Menschen ist, also denken Sie einfach an so ein Icon, also diese Smileys. Mhm. Das ist ja nichts, das ist ein Kreis mit vier Strichen drin, Strich, Strich, Mond, Gesicht. Das ist ein Gesicht für uns. Und das ist fest verdrahtet im Gehirn, dass man Gesichter sofort erkennt. Und je ähnlicher ein Organismus dem Menschen ist, desto mehr empfindet man Empathie, will ihm nichts tun, kann eine Bindung zu ihm aufbauen. Also Säugetiere sind Haustiere. viel seltener, dass eben andere, also ja, es gibt Leute, die haben Spinnen als Haustiere, aber das ist doch schon eher selten verglichen mit Hunden und Katzen. Mhm. So, das ist der eine Punkt, deswegen hatte ich auch keine Lust, Katzen umzubringen. Und der andere Punkt ist natürlich, muss man zugeben, es ist wesentlich aufwendiger. Die Tierschutzgesetzgebung muss man beachten, es ist viel mehr Aufwand und die sind auch einfach viel komplizierter zu handhaben.
Und es ist also vom praktischen Nutzen, von der Haltung, Sie müssen sich nicht drum kümmern, Sie haben die da oben im Terrarium.
Ja, genau, das ist sehr einfach zu machen. Und das Argument natürlich wie immer, wenn das ähnlich funktioniert wie bei einem Wirbeltier, das muss einen Grund haben. Mhm. Und der Grund, dann haben wir die Funktion verstanden, wenn wir den verstanden haben.
Haben Sie die jetzt schon überall verstanden?
Nein, das wäre ja, nein, das ist natürlich, es geht natürlich immer weiter. Das ist in der Wissenschaft nur so. Man löst ein Problem, klar, habe ich auch in meiner Karriere schon mitgekriegt, macht man selten alleine. Das ist immer so ein Ergebnis des gesamtwissenschaftlichen, der gesamtwissenschaftlichen Anstrengung von vielen Arbeitsgruppen. Aber viele Probleme sind gelöst. Man weiß, auch in der Molekularbiologie da hat man es viel mehr mitbekommen, ist auch öffentlich mehr bekannt. Also man weiß inzwischen viel über Krebsentstehung, sage ich mal. Oder man weiß, wie der Stoffwechsel gesteuert wird. Man weiß, warum Insulin wichtig ist. Sonst könnte man Diabetiker ja nicht therapieren. Da gibt es sehr, sehr viel Erkenntnisfortschritt. Aber natürlich geht es weiter. Es gibt dann, wenn man es erkannt hat, immer mehr Details, die dahinter liegen.
Was ist jetzt gerade Ihre große Frage, die Sie sich stellen?
Also ganz aktuell ist bei uns, oder sind bei uns zwei bis drei Dinge. Das eine ist Navigationsleistung bei Wüstenameisen. Das ist sehr eng vergleichbar mit dem, was Honigbienen machen können. Hat gewisse experimentelle Vorteile. Das zweite ist, was ich schon immer mal wieder eben gerade erwähnt hatte, die Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb dieser ganzen großen Gruppe von Gliedertieren. Und da gibt es nur als Beispiel eine Gruppe, die heißen Remipedien. Egal, hat noch nie jemand gehört. Aber das ist ein interessantes Bindeglied, wenn man so will, ein lebendes Fossil, was wahrscheinlich der Vorfahr der Insekten war oder ist, also die noch lebende Stammgruppe der Insekten. Also sowas Ähnliches wie Quastenflosser oder wie der Archaeopteryx für die Vögel, so in die Richtung. Das gibt es jetzt für die Insekten. Es ist aber noch ein Krebs auf dem Weg zur Insektenwerdung. Und das ist natürlich sehr interessant, da mal hinzugucken, um die Evolutionsprozesse auch zu verstehen. Was wurde da verändert und was sind die Eigenschaften und was deutet schon in Richtung Insekt und was ist noch krebsartig und so.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Sie haben einen ganz großen Stammbaum und führen den dann zurück auf die ersten Arten oder so ungefähr.
Ja, das ist natürlich die Idee, einen Stammbaum zu entwickeln. Mhm. Und wenn wir jetzt mal bei den bekannteren Sachen anfangen, also wir als Menschen wollen natürlich mal wissen, was sind die nächsten Verwandten. Wenn man in Fossilien guckt, dann sind das eben Australopithecinen und die verknüpfen sich dann vor, naja, 4 Millionen Jahren mit Schimpansen, Gorilla-ähnlichen Affenmenschen-Vorfahren, gemeinsamen Vorfahren. Und das kann man natürlich immer weiter stricken. Und irgendwann kommt man an einer Stelle an, wo einzelne Zellen in der sogenannten Ursuppe schwimmen, wo dann das Leben angefangen hat. Und diesen Weg zu rekonstruieren, das ist eigentlich die Aufgabe der Phylogenetiker. Das sind wir jetzt nicht. Mhm. Aber Neurobiologen können auch zur Phylogenie, zur Stammbaumkunde, zur Erklärung der Evolutionsprozesse an vielen Stellen was beitragen.
Aber Sie sammeln jetzt keine neuen Arten, so wie der gute Henri Favre, der in seinem Garten alle möglichen Insekten eingesammelt hat.
Nein, das machen Sie.
Sie sind also nicht in Ulm anzutreffen und sammeln Käfer ein und schauen.
Wir rennen nicht mit dem Schmetterlingsnetz durch die Gegend und fangen Schmetterlinge. Nein, das machen wir nicht. Aber wir freuen uns, wenn jemand sowas wie diese sogenannten Remipedien irgendwo entdeckt hat, also in den 1980er Jahren. Seitdem, vorher wusste man nicht, dass es die gibt. Die sind auch sehr, haben sehr spezielle Lebensraumansprüche. Und dann stürzen wir uns auch gerne mit auf die und sagen, wow, interessant, jetzt gucken wir mal, wie sehen deren Gehirne aus, wie sieht ein Insektengehirn aus und was sind Ähnlichkeiten und Unterschiede.
Mhm. Und das Dritte noch, wo Sie sagen, ist aktuell die Sache, die Sie betreiben. Sie hatten drei Sachen erwähnt.
Ja, das Dritte wäre eine jetzt spezielle Tiergruppe, Skorpione, die ja auch in die ganze Verwandtschaftsgruppe Insekten, Krebstiere, Spinnentiere, Skorpione sind Spinnentiere, reingehören. Und die haben ein paar interessante Spezialitäten, was ihre, ja, also viele, aber vor allem, was uns interessiert, ihre Geruchsgeschmacksorgane. Jeder hat schon mal ein Insekt gesehen. von einem Käfer über einen Schmetterling oder eine Ameise. Die Tiere, das weiß auch jeder, haben sogenannte Antennen oder Fühler vorne am Kopf. Zwei so Fortsätze, die werden benutzt zum Fühlen, deswegen heißen sie Fühler. Also damit können die Tiere die Umgebung abtasten. Aber es sind auch Geruchs- und Geschmacksorgane. Das Abtasten dient auch dazu, zu erkunden, also meinetwegen bei einer Biene oder einer Ameise, Moment, wo bin ich denn da drauf? Ist das nahrhaft? Dann kann ich es fressen oder mit in den Stock nehmen. Ist das giftig? Und so weiter. Also Chemosensorik nennt man das. Würde dem Geruch, Geschmack bei uns entsprechen. Und Skorpione und überhaupt Spinnen, die haben keine Fühler. Aber natürlich ist für jedes Tier wichtig zu wissen, was gibt es denn für chemische Stoffe in der Umgebung? Sind Giftstoffe in der Gegend oder ist irgendwas, was nahrhaft ist, irgendwo lokalisiert in meiner Umgebung? Das Problem müssen die Spinnentiere irgendwie lösen. Und da haben verschiedene Spinnentiergruppen haben verschiedene Lösungen gefunden. Und ganz generell bei Insektenkrebsen und Spinnentieren ist es so, dass Beine für diesen Zweck herangezogen werden. Also auch die Antennen der Insekten sind bei einem Ur-Ur-Ur-Ur-Insekt mal Beinchen gewesen, Schwimmbeine.
Und dann nach oben gewandert
quasi. Und dann nach oben an den Kopf gewandert, auch der ganze Kopf. Es ist eigentlich ähnlich wie bei uns, kann man sagen. Also wenn man in der Evolution zurückguckt, also unsere Kiefer, Unterkiefer vor allem, das ist mal ein Kiemenbogen gewesen von einem Ur-Ur-Fischvorfahren. Und in der Art benutzen die ganzen Arthropoden oder Gliedertiere ihre Extremitäten für die Zwecke, die sie im Leben brauchen. Also wenn Sie so ein Viech genauer angucken, es hat ein Insekt, hat 6 Beine, okay, die sind zum Laufen. Es hat 2 Antennen, die sind zum Fühlen und Schmecken und Riechen. Und die Mundwerkzeuge, also Kauwerkzeuge, das sind eigentlich auch abgewandelte Beinchen, die zum Kauen jetzt verwendet werden. Und dann gibt es am Hinterende oft auch noch Fühler. Das sieht man mal. Ich hoffe, niemand hat Küchenschaben zu Hause, aber wenn, könnte es sich lohnen, eine zu fangen und genau anzugucken. Die haben am Hinterende auch noch Fühler und das sind auch abgewandelte Extremitäten.
Also haben wir noch für die zweite Hälfte der Sendung noch 2 große Themen. Jetzt, wenn ich Sie schon hier habe als Insektenforscher, möchte ich endlich mal jetzt eine wissenschaftliche Antwort. Kann die Hummel fliegen oder nicht?
Ja, das ist übrigens auch ein interessantes Thema. Da hatten wir lange Zeit eine Arbeitsgruppe hier in Ulm. Die haben jetzt leider, oder gut, für ihn war es ein Glück, hat eine Professur in Rostock gekriegt. Ja, die Hummel kann fliegen, das sieht ja jeder. Und den Spruch, vielleicht spielen Sie auf den an von Sikorsky, also Alex Sikorsky, das war ein wichtiger Aerodynamiker, der bei der Hubschrauberentwicklung vor allem eine große Rolle gespielt hat. Und der hat irgendwann mal so den Spruch sinngemäß zitiert, gesagt, naja, wenn man die Aerodynamik anguckt, dann kann eine Hummel nicht fliegen nach den physikalischen Gesetzen, die wir kennen. Zum Glück weiß die Hummel das nicht und fliegt trotzdem. Und heute verstehen wir, warum die Hummel fliegt.
Ja. Also es stimmt nicht, dass die Wissenschaft nicht erklären kann, warum die Hummel fliegt.
Inzwischen können wir es, aber das ist erst auch so 10, 15 Jahre alt, dass wir das wirklich
verstehen. Und ist es anders als bei Wespen und Bienen?
Nee, es ist bei allen diesen kleinen Fluginsekten im Grunde das Gleiche. Aber es ist grundsätzlich sehr verschieden von größeren Flugobjekten, Vögeln oder Flugzeugen.
Okay. Aber die Hummel kann fliegen und Sie wissen, warum die fliegen kann.
Und wir wissen inzwischen auch, warum.
Okay.
Nur der Knackpunkt vielleicht, so als Andeutung ist, dass sie die Flügel hin und her schlagen. Ein Flugzeug hat steife Flügel und hat einen Propeller vorne dran oder ein Düsentriebwerk. Und eine Hummel hat kein Düsentriebwerk. Die muss mit der Fläche, die sie in der Luft hält, Tragfläche, muss sie auch Vortrieb machen. Und sie kann durch Hin- und Herschlagen der Flügel die Verluste minimieren. Also sie kann die Wirbel, die Luftwirbel, die ein Flugzeug und ein Propeller unweigerlich hinter sich lässt und wo Energie drin steckt, die Energie kann recycelt werden und kann die Hummel auf die Weise dann in der Luft halten.
Also sie macht es mit Technik.
Sie macht es mit pfiffiger Technik.
Ja. Okay, jetzt machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung und danach werden wir mal auflösen, was haben wir jetzt eigentlich davon, dass der Herr Professor Wolf an den Ameisen forscht. Ja? Ist es nur ein, verzeihen Sie mir, ein Spleen von Ihnen und Sie freuen sich dann, dass Sie was über die Ameisen wissen? Oder gibt es da sogar irgendwelche Sachen, wo wir sagen, ja, davon haben wir was und davon setzen wir auch etwas um? Das gibt es jetzt gleich nach einer kurzen musikalischen Unterbrechung. Geht's weiter mit dem Professor Dr. Harald Wolf. Bis gleich. Eine Stunde mit Professor Dr. Harald Wolf vom Institut der Neurobiologie in Ulm hier bei Radio Free FM. Und wir kommen jetzt im zweiten Teil der Sendung zu der Navigation der Wüstenameisen. Warum nimmt ihr denn die Wüstenameisen? Wir haben doch hier auch genug.
Wir haben genug Ameisen, genau. Und das interessiert übrigens interessanterweise die meisten Leute viel mehr erstmal. Da kriege ich oft jemanden, der fragt, Sie sind doch so ein Ameisenspezialist. Ich habe Ameisen in der Küche, was soll ich denn da machen? Da kann ich ihm aber auch nicht helfen, weil ich eben kein Ökologe und auch kein, ja, was weiß ich, Ameisengiftforscher oder sowas bin. Also da würde ich sagen, gehen Sie in den Laden und kaufen halt Ameisengift, was soll's. Wüstenameisen haben als Forschungsobjekt eine Reihe Vorteile. Also die Problematik ist wie bei der Honigbiene eigentlich. Die Tiere haben ein Nest, Bienen haben einen Stock. Da müssen sie Fouragierausflüge machen, um Futter ins Nest einzutragen. Bei den Bienen ist Honig und Pollen und bei den Wüstenameisen sind das in der Regel tote Insekten, mal ganz selten, wenn es in der Wüste halt vorkommt, irgendeine kleine Frucht, die sie abtransportieren können. Das heißt, das Problem: Das Tier muss navigieren können. Es kommt aus dem Nest raus. Die Biene fliegt einen Kilometer oder auch mal fünf. Das kann man sehr schwer verfolgen, weil sie sind relativ schnell, ist weit, also weiß man nicht. Bei der Wüstenameise kann man zugucken, was sie macht, wenn sie vom Nest wegläuft, um Futter zu suchen und wie sie dann zum Nest zurückfindet. Die Wüstenameisen machen es einem besonders einfach, weil sie leben, also zumindest die Art, die wir untersuchen, Cataglyphis heißen die, die kommen in Nordafrika vor. Es gibt andere Forscher, die mit uns zusammenarbeiten, die machen das in Australien, wo es ähnliche Wüsten gibt und ähnliche Ameisen. Wir können verfolgen, was sie machen und dann eingreifen und gucken, woran, wie machen sie es. Und man muss sich klar machen, also der Eingang in der Wüste, das ist so ein Löchlein von 1 bis 2 cm Durchmesser. Die leben in den Salzpfannen, jedenfalls die Arten, die wir am liebsten untersuchen, weil das experimentell gut zu machen ist. Dann laufen die raus, laufen in so einem meandrierenden Zickzack-Suchlauf zur Entfernung von 100, 150 Metern vom Nest, legen Strecken von bis zu 500 Meter zurück, das sind jetzt immer Extreme, finden irgendwo eine tote Fliege und bringen sie dann zurück zum Nest. Es gibt keine Landmarken, der Nesteingang ist winzig klein. Sie sind 100 Meter vom Nest weg. Wie machen die das? Ist ein sehr anspruchsvolles Navigationsproblem. Und wenn man verstanden hat, wie das geht, kann man ja vielleicht diese Prinzipien auch anwenden. Und das ist natürlich immer die Frage, die so ein Grundlagenwissenschaftler wie uns gestellt wird. Wofür ist denn das gut? Und es ist unter anderem dafür gut, Navigationssysteme zu entwickeln. Und das ist ein allgemeiner Begriff. Also natürlich gibt es GPS. Das würde erstmal es überflüssig erscheinen lassen, aber GPS funktioniert nicht in Innenräumen, GPS funktioniert nicht unterirdisch, GPS funktioniert auch nicht im Mikrobereich, also wenn man Mikropositionierungen bei feinen Operationen oder irgendwas machen will. Also die Prinzipien von exakter Navigation zu verstehen, das ist unser Anliegen. Und das machen wir mit diesen Wüstenameisen.
Wie macht es denn jetzt? Verraten Sie es uns.
Ja, kein Problem. Also sie nutzt natürlich, das macht jedes vernünftige Tier, alles, was es da gibt. Und wenn es doch Landmarken gibt, also wenn neben dem Nest ein dicker Stein liegt zum Beispiel oder ein übrig gebliebener von der Überschwemmung im Winter ein Baumstamm oder Zweig, dann merkt sie sich das, Landmarke, aha, direkt neben dem Nest oder 2 Meter östlich vom Nest und sucht dann auf dem Rückweg diese Landmarke und hat das dann als Orientierungspunkt und weiß, das Nest ist gleich daneben. Aber oft gibt es das gar nicht. Und dann muss man etwas machen, was Wegintegration heißt. Das heißt, im Grunde zählt die Ameise bei jedem Schritt mit. Moment, ich bin jetzt 10 Schritte nach Osten gegangen, jetzt mache ich eine Kurve, gehe 7 Schritte nach Süden und dann macht sie eine mathematische Vektoraddition, näherungsweise zumindest, und weiß dann, aha, jetzt bin ich also, keine Ahnung, wie viel das jetzt war, 8 Schritte nach Südwesten oder sowas gegangen. Und das macht sie über ihren gesamten Auslauf und weiß also in jedem Moment Entfernung und Richtung zum Nest. Woher weiß sie die Richtung und woher weiß sie die Entfernung? Das sind die Dinge, an denen wir jetzt forschen.
Nochmal ganz kurzen Einschub. Mhm, klar. Sie konnten ja schlecht eine Ameise befragen. Ja,
ja, stimmt. Man muss das experimentelle Vorgehen vielleicht
Wieso kann es nicht irgendwie anders sein, dass es irgendwie einen anderen Trick hat, den Sie nicht gemerkt haben und Sie meinen nur, Sie mussten es so machen?
Hm. Also das Grundexperiment, was einem das erklärt, ist folgendes. Man nimmt eine Ameise, füttert sie oder etabliert eine Futterstelle, Kekskrümel oder irgendwas, sagen wir mal einfach 10 Meter im Süden. Dann läuft die Ameise dahin, nimmt einen Kekskrümel, sagt, klasse, läuft zurück zum Nest, gibt es ab und läuft immer hin und her und hin und her. Man fängt sie dann in 10 Meter Entfernung an der Futterstelle mit ihrem Kekskrümel. Und die Tiere sind auch so kooperativ, kann man es nennen. Die wollen ja nur Futter nach Hause bringen. Das ist ihr Lebensinhalt. Dann nimmt man sie, versetzt sie in die Entfernung irgendwo auf ein sogenanntes Testfeld, lässt sie frei mit ihrem Kekskrümel. Man hat sie dorthin in der Dunkelheit, in einer Streichholzschachtel oder sowas transportiert, lässt sie frei. Das Tier muss natürlich denken, sie ist nach wie vor an der Futterstelle. Und dann läuft sie von dieser versetzten Futterstelle nach Hause in die Richtung, die hinhaut, relativ zur Sonne, das ist nämlich ihr Kompass, und für die richtige Entfernung. Und warum das jetzt, also es gibt natürlich eine Reihe von Möglichkeiten, wie man diese Vektorintegration machen kann. Aber es kann nichts sein, was mit Landmarken zu tun hat. Man hat sie irgendwo anders hingesetzt. Es kann nichts sein, was mit lokalen, was weiß ich, Gerüchen auf dem Boden oder irgend sowas zu tun hat. Es muss ortsunabhängig sein. Und da kommen nur Wegintegrationsmechanismen in Frage.
Okay, gut.
Und ja, wie gesagt, was braucht man, um das zu machen? Man muss wissen, wie weit bin ich gelaufen und in welche Richtung habe ich die letzten 10 oder was weiß ich, wie viele Schritte gemacht. Und dieser Kompass, der ist schon lange untersucht und wurde ursprünglich bei Bienen untersucht. Dafür hat Karl von Frisch den Nobelpreis bekommen. Das ist der Sonnenkompass. Das heißt, die Tiere, wenn sie auslaufen, gucken oder registrieren immer in die Richtung zur Sonne und wissen, ich bewege mich jetzt im Winkel von, was weiß ich, 90 Grad zur Sonne. Und wenn sie zurücklaufen, müssen sie eben wieder 90 Grad zur Sonne in die andere Richtung relativ zu ihrer Körperachse einhalten. Dann finden sie zurück. Das ist der Kompass. Da gibt es noch andere Komponenten, also der blaue Himmel sendet polarisiertes Licht aus, was auch wenn die Sonne nicht sichtbar ist, weil da Wolken sind oder so, ihnen die Sonnenposition anzeigt, aber das sind jetzt eher Details. Die Entfernung, das hat bis vor 10 Jahren ungefähr niemand gewusst, wie sie das wirklich messen. Und das hat tatsächlich ein Doktorand von uns rausgekriegt. Was sie machen, ist, sie messen ihre Schrittlänge. Also es wird salopp immer als Schrittzähler bezeichnet, ist nicht ganz richtig, weil sie zählen die nicht nur, also man könnte sagen, sie zählen sie irgendwie, sie können aber nicht zählen, also kein Tier kann wirklich zählen, 1, 2, 3, 4. Was sie machen ist, sie sagen, okay, ich sag mal 11 mm, ein Schritt, nächster Schritt 8 mm, Summe 19, nächster Schritt wieder 11, Summe 30. Das heißt, was sie sich merken, ist sozusagen immer nur das Endergebnis, wissen aber dadurch, wie weit sind sie vom Nest weg. Und das machen sie, indem sie eben einfach ihre Schrittlänge messen. Und die kann natürlich ein bisschen variieren. Also wenn sie nach Hause laufen, mit schwerer Beute beladen, müssen sie einfach kleinere Schritte machen. Deswegen geht das Zählen alleine auch nicht. Sie müssen wirklich die Schrittlänge messen. Ist aber nicht schwer. Also per se mechanistisch kein Problem. Können wir ja auch. Die Sinnesorgane im Bein sagen dem Tier was über die Auslenkung des Beins nach vorne und nach hinten bei der Laufbewegung.
Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich irgendwo ausgesetzt bin und müsste die Schrittlänge laufend messen und dazu addieren, ungeübt dürften die meisten Menschen halt Schwierigkeiten haben.
Ungeübt hat man Schwierigkeiten, die Ameisen müssen das nicht üben, die haben das, können das angeborenermaßen. Aber auf der anderen Seite jemand, der geübt ist, also die alten Geodäter, also die Erdvermesser, die eben noch nicht, also Laser-Entfernungsmesser hatten, so, die hatten das nach einer Weile mit Übung sehr gut raus, 1 Meter Schritte zu machen. Und konnten dann so für den ersten Überschlag mal ziemlich genau abmessen, wie weit Entfernungen waren. Also man kann das üben, auch als Mensch. Natürlich nicht ganz so genau wie die Ameisen, die sind dafür spezialisiert, weil sie das halt fürs Überleben einfach brauchen.
Aber das klingt ja schon nach mehreren komplexen Zusammenhängen. Also man muss addieren, man muss die Sonne berücksichtigen, man muss eventuell andere Faktoren berücksichtigen, Wind etc. etc. Haben Sie mal Forschung gemacht, wie viele nicht zurückkommen?
Ja, natürlich. Da gibt es schon Forschungen dazu. Aber man muss sagen, es kommen alle zurück.
Alle ist kommen zurück.
Erstaunlich. Ja, also ich relativiere es gleich noch. Aber wenn Sie das vergleichen, ich sag mal mit Zugvögeln, die haben es natürlich, muss man zugeben, noch schwerer. Die fliegen ja von hier nach Afrika, Südafrika oder irgendwas. Da gehen viel öfter welche verloren. Die gehen aber auch in der Regel auf eine Art und Weise verloren, wie die Ameisen verloren gehen, nämlich sie werden gefressen. Wenn man die Ameisen sozusagen am Leben halten kann, dann finden die immer zurück.
Auch wenn es der Wind die 3 Meter weiter bläst oder sowas?
Selbst dann, sie haben eine Idee von der Windrichtung, sie wissen natürlich nicht, dass das 3 Meter waren, aber sie sind dann etwas verunsichert, könnte man es nennen. Sie laufen zurück. Sie wissen, okay, ich muss eher ein bisschen gegen den Wind laufen. Und wenn sie das Nest nicht finden, dann haben sie eine Sicherheitsstrategie. Das machen auch die Ameisen, wenn sie es fast finden. Sie machen Suchschleifen. Sie laufen zurück und sagen nach ihrem Weg in den Garten, also hier müsste es eigentlich sein. Gucken rechts, gucken links, kein Nest. Und dann fangen sie an, in Spiralen zu laufen, die immer größer werden, bis sie es halt gefunden haben. Okay. Und das ist übrigens experimentell, das hatten sie am Anfang gefragt, das habe ich dann gar nicht mehr erläutert. Das ist die Art und Weise, wie wir eine Ameise fragen, was denkst du denn, wo zu Hause ist? Wir lassen sie mit dem Futterkrümel loslaufen und dann irgendwann hat sie die Entfernung abgespult in die von ihr als richtig erachtete Richtung und dann hält sie an und fängt an, so eine Spirale zu machen. Und das ist das Zeichen, das Spiralenzentrum sagt uns, okay, an der Stelle denkt sie eigentlich, müsste das Nest sein.
Also da muss man sagen, mein Respekt vor den Ameisen ist jetzt schon gewachsen. Alle kommen zurück, also die halt noch können, natürlich, ja, aber trotz widriger Umstände. Das ist natürlich schon, muss ich sagen, eine relativ komplexe Leistung. Und es können alle Ameisen, die müssen nicht am Anfang mal geführt werden oder gehen mit einer auf Exkursion oder die schmeiße ich aus dem Nest raus und die haben das drauf.
Das ist eine nicht klar zu beantwortende Frage, weil es gibt, muss man sagen, Ameisen, ich weiß nicht, wie viele Ameisenarten es gibt, aber es gibt sehr, sehr viele Ameisenarten. Und jede Art macht es ein bisschen anders. Mhm. Also es gibt tatsächlich, weil sie müssen geführt werden, es gibt Ameisenarten, die machen es eben nicht so mit dieser Sonnenkompassnavigation und so, sondern da ist es wirklich so, es gibt Scouts nennen die sich, die laufen aus und gucken, wo gibt's ein Futter. Wenn die Futterquelle ergiebig ist, sagen sie, toll, hier ist es. Und dann haben sie natürlich die Wegintegration oder Landmarken, irgendwie haben sie das drin, dass sie nach Hause finden. Und dann holen sie aus dem Nest aber jemanden und sagen, Triller nehmen den Fühler an, sagen, hallo, da gibt's Futter, komm mal mit. Und dann werden diese Ameisen angeleitet, das heißt, der Scout läuft vorne weg und geht so langsam, dass der Schüler mit seinen Fühlern hinten immer zum Hinterleib Kontakt halten kann. Und auf die Weise lernt der Schüler den kürzesten Weg zur Futterstelle. Okay. Also das hängt wirklich sehr von der Gruppe. Sie müssen sich klar machen, die Gruppe der Ameisen, um die Pferd zu vergleichen, müssen sie die mit Säugetieren vergleichen. Und Säugetiere sind Mäuse, Nashörner, Elefanten, also es ist eine sehr vielgestaltige Gruppe.
Gut, jetzt mal die Überleitung zu dem, was nutzt uns das? Weil Sie gesagt haben, Navigationssysteme, GPS funktioniert in gewissen Gegenden oder in kleineren Einheiten nicht. Was hat Ihre Forschung jetzt dazu beigetragen? Gibt es jetzt schon Navigationsroboter, die das machen wie eine Ameise? Können Sie schon eine künstliche Ameise losschicken, die immer zurückfindet?
Nein, ist die kurze Antwort. Erstens, das machen nicht wir, sondern das gibt es zum Teil in Kooperation, hatten wir eine Zeit lang, ist im Moment nicht mehr, mit Kybernetikern oder mit Ingenieuren. Das wird an vielen Stellen gemacht, übrigens auch was den Hummelflug angeht, den Sie am Ende der ersten Hälfte angesprochen hatten. Es gibt natürlich ein großes Interesse, Mini-Flugmaschinen zu entwickeln, also so in Hummelgröße oder meinetwegen in Libellengröße mit einer kleinen Kamera drin und dann das als Spionflugzeuge zu nehmen, also auch in Kriegssituationen natürlich, ist da die NASA. Die Verteidigungsministerien in den USA sehr stark daran interessiert und so. Also da gibt es Anwendungen. Bei der Navigation noch nicht. Aber natürlich, die Grundprinzipien sind interessant. Die werden angewendet bei Service-Robotern, die natürlich auch noch nicht wirklich existieren. Aber die Idee ist, dass man alten, kranken, Bettlägerigen, was weiß ich, Menschen, da das Pflegepersonal knapp ist und aus allen möglichen anderen Motivationen heraus, einen Roboter zur Seite stellt, der sich natürlich im Haus auskennen muss. Solche Geschichten. Also da gibt es eine Entwicklung. Wo es konkret ist, ist tatsächlich bei den Laufrobotern, die ich ganz am Anfang angedeutet hatte. Da, wo wir bei den Heuschrecken, und das sind nicht nur wir, da gibt es eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, Holk Kruse in Bielefeld ist da der Klassiker gewesen, wo wir verstanden haben, wie Insekten beim Laufen ihre Beine kontrollieren und das Gleichgewicht halten. Diese Prinzipien wurden implementiert in sechsbeinigen Laufrobotern und die sind tatsächlich heute schon am Rumlaufen. Die Anwendung ist sehr eingeschränkt bislang. Die Zielrichtung ist die, also denken Sie an das Kernkraftwerksunglück in Fukushima. Die Radioaktivität war so hoch, da konnte kein Mensch rein. Das wäre nicht möglich gewesen. Da wäre es natürlich schick, einen Laufroboter, der könnte 6, 8, egal, genügend Beine haben, um stabil laufen zu können, wenn der reingehen könnte und die Kabel und die Rohrleitung reparieren könnte. Mhm. Also das ist so die Idee für die Zukunft, die aber ja in der immer konkreter werdenden Entwicklung ist. Es gibt Roboter, die 6-beinig sind, rumlaufen, stabil laufen, aber es gibt noch keine, die im Einsatz sind. Es gibt ein paar, die mit Benzinmotor betrieben in der Holzfällerei in unwegsamen Urwaldgebieten Finnland oder tropischer Urwald im Einsatz sind, ja.
Also das heißt, es gibt schon Roboter, die so laufen können, die muss man aber noch verfeinern, sagen Sie, ja?
Also die Laufkontrolle selber ist schon ziemlich gut. Mhm. Also jedenfalls bei 6-Beinern. 6-Beiner haben ja den Vorteil, sie können immer gleichzeitig 3 Beine auf dem Boden haben und haben damit einen stabilen Stand. Mhm. Bei den 2-Beinern, die man natürlich gerne hätte, humanoide Roboter als Service-Roboter würden viel leichter akzeptiert von Menschen als Pflegepersonal, als Service-Personal. Da ist es schwierig, weil da kommt das Gleichgewicht dazu und größere Kontrollprobleme.
Und bei der Navigation, woran scheitert es jetzt? Wo stehen Sie da jetzt? Was ist es, was Sie nicht können, nicht verstehen oder nicht umsetzen können?
Welche Gesichtspunkte, welche Parameter man für die Navigation heranzieht? Im Moment ist man eigentlich dabei, dass man die Struktur, die Architektur, den Grundrissplan des Raums, wo die halt zugange sind, den einprogrammiert. Aber es wäre natürlich, das gibt es übrigens auch schon, wie gesagt, noch nicht verkäuflich, aber natürlich wäre es viel schöner, wenn die das lernen könnten. Und da liegt noch die Schwierigkeit, ihnen sozusagen eine Motivation einzubauen. Man kauft sich einen Service-Roboter, stellt ihn in die Wohnung und sagt, so Jung, jetzt mach mal los. Und dann verbringt er 2 Tage damit, die Wohnung von sich aus zu explorieren und zu gucken, ah, da ist das Klo und hier sind die Vorräte für die Küche und da muss man kochen und so weiter. Und wenn er das gelernt hat, dann macht das von selber und kocht am Mittagessen, wenn man ihm sagt, bitte Bohnensuppe.
Und eine Ameise, also die könnte nicht kochen, aber eine Ameise könnte sich dann orientieren. Die könnte
das lernen. Natürlich, sie könnte das. Das ist ja sozusagen, die hatte Millionen Jahre Evolution hinter sich, Zeit, um zu lernen, das, was sie braucht, sonst würde es keine Ameisen mehr geben.
Aber gibt es da so viele Parameter, dass man nicht sagen kann, so viele Parameter können ja so eine Ameise gar nicht nehmen? Es gibt ja nicht 100.000, oder gibt es da so viele?
Ja, nee, langsam, langsam. Ein Service-Roboter würde natürlich andere Parameter nehmen müssen. Mhm. Was man nutzen kann, sind die Prinzipien der Navigation. Okay. Wie misst man Entfernungen? Das ist zum Beispiel ein Problem bei radgetriebenen Fahrzeugen, seien es Roboter oder was anderes. Man hat immer sogenannten Schlupf. Das heißt, die Räder drehen ein bisschen durch. Das ist oft nicht viel, hängt vom Boden ab. Aber wenn man einen Antrieb hat, der sozusagen gegen Widerstand über den Boden gleitet, gibt es immer einen Schlupf, der die Entfernungsmessung verfälscht. Und das in den Griff zu kriegen, ist zum Beispiel so ein Problem, das ist nicht trivial.
Mhm. Das klingt so, als die Fledermaus kriegt es ja auch hin mit Echolot. Funktioniert, wird auch nicht so funktionieren. Ist nicht so einfach zu replizieren dann.
Auch da ist das erste Argument, naja gut, die hatte lange Zeit, das zu evolvieren. Und um ehrlich zu sein, ja, Fledermäuse sind ziemlich gut, aber sie lernen auch sehr viel. Mhm. Beim ersten Ausflug in ein neues Gebiet sind sie extrem vorsichtig. Sie senden dauernd Echosignale aus, um zu gucken, was ist denn da los, wo sind Hindernisse, wie groß ist der Raum und was weiß ich. Wenn sie dann mal Erfahrung haben, dann verlassen sie sich sehr gut auf ihr Gedächtnis. Da gibt es wirklich lustige Experimente. Also man kann Fledermäuse ja auch tropische Fledermäuse werden zum Beispiel häufig für Experimente auch gehalten im Labor. Das ist ein großes Fluglabor, ein riesiger Raum, 10 mal 10 Meter und 3 Meter hoch. Oder auch im Freiland kann man es machen. Es gibt einen Hangplatz, da ruhen sie, da schlafen sie vielleicht auch den Tag über, wenn er geschützt genug ist. Und der Hangplatz, das kann zum Beispiel ein kleines Ästchen sein, wo sie sich dann kopfüber dranhängen und schlafen. Und dann fliegen sie los am Abend, suchen Futter, kommen mit dem Futter zum Fressen an ihren Hangplatz. Inzwischen schraubt man das Ästchen ab. Und dann fliegen sie aber aus dem Gedächtnis dahin, drehen sich um, wollen mit den Füßen greifen und plopp fallen sie runter, weil sie einfach sozusagen im Blindflug aus ihrer gelernten motorischen Erfahrung wissen, da ist das Stöckchen, dranhängen, ups, kein Stöckchen da, Pech gehabt. Okay. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Mechanismen, die ineinander greifen.
Das heißt aber auch selbst bei so aus unseren nicht wissenschaftlichen Augen relativ unterentwickelten Tieren wie jetzt Ameisen oder anderen Insekten, die sind dann schon in der Lage, diese komplexen Zusammenhänge und diese verschiedenen Strategien anzuwenden, dass die also nicht ganz aufgeschmissen sind, wenn sie auf diesen oder jeden Parameter nicht zurückgreifen können, sind die in der Lage, da aus dieser Situation irgendwie problemlösenderweise rauszukommen.
Ja, das kann man ganz generell für alle Tiere sagen und auch für Pflanzen irgendwo, sonst gäbe es die nicht mehr. Also für die Lebensraumanforderungen, für die, man nennt es ökologische Nische, also das, was ein Tier braucht, um überleben zu können, hat es immer Strategien parat, um auch für Notfälle gerüstet zu sein. Natürlich kann eine Ameise nicht schwimmen, also wenn sie ins Wasser gerät, das war's dann. Aber das kommt bei einer Wüstenameise halt nicht so häufig vor, dass sie darauf vorbereitet worden wäre. Aber wenn die Sonne mal bedeckt ist, weil eine Wolke davor ist, oder wenn mal ein starker Wind bläst und sie ein bisschen zur Seite pustet, damit kann sie umgehen.
Also das spricht dann doch schon für eine nicht ganz so zu verachtende Intelligenz.
Ja, je nachdem, wie man Intelligenz definiert, auf jeden Fall.
Was forschen Sie jetzt ganz konkret weiter nochmal bei der Navigation? Wo stehen Sie da jetzt ganz konkret in Ihrer Forschung
aktuell? Also wir wollen zum Beispiel im Moment ganz konkret wissen, wie läuft die Entfernungsmessung genau? Ich hatte gesagt, das ist so ein Schrittintegrator. Ja, das stimmt. Man kann dazu sagen, bei anderen eigentlich nah verwandten Tieren, also Hautflügler heißt diese Gruppe, das sind Wespen, Bienen, Hummeln und Ameisen. Das ist eigentlich eine Gruppe. Die Ameisen fliegen nur nicht mehr, die haben die Flügel abgeschafft. Außer, das weiß wahrscheinlich auch jeder, die Geschlechtstiere, also wenn die schwärmen, dann die haben noch Flügel. Deswegen verlassen sie sich auf einen Schrittintegrator, weil sie halt vorwiegend laufen. Ein Schrittintegrator geht nicht bei einer Biene, wenn die vom Stock wegfliegt. Ein Flügelschlagintegrator macht keinen Sinn, weil man kann Gegenwind, Seitenwind, irgendwas haben. Was die nutzen, ist der sogenannte optische Fluss. Sie fliegen durch die Landschaft und dadurch zieht die Landschaft, als ob wir im Zug sitzen oder im Auto, nach hinten an unseren Augen vorbei. Und das wird vom Gehirn auch integriert und als Entfernungsmaß genommen. Und interessanterweise ist es so, dass die Ameisen das auch noch nutzen oder nutzen können. Also wenn sie in eine Situation kommen, wo sie ihren Schrittintegrator nicht benutzen können, dann nehmen sie auch den optischen Fluss. Das können sie noch sozusagen aus ihrer evolutiven Vergangenheit, als sie noch Flügel hatten und geflogen sind statt gelaufen vorwiegend.
Und das Gehirn spielt da den Film rückwärts ab oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
Ja, so kann man sich's vorstellen. Also es wird eigentlich sozusagen, aha, ich habe jetzt 5 Minuten optischen Fluss von der Stärke gekriegt, also bin ich, keine Ahnung, 20 Meter weit geflogen. So geht das. Mhm. Und dann muss ich jetzt auf dem Rückflug wieder 5 Minuten einen optischen Fluss dieser Stärke haben oder wenn ich halt schneller oder langsamer fliege, weil ich mit Beute beladen bin, ist der optische Fluss weniger stark, weil ich langsamer fliege und dann muss ich länger integrieren, um auf die gleiche Summe zu kommen.
Also das heißt, diese ganzen Faktoren können die auch noch mit rein
können sie, berechnen. Genau. Und natürlich ist das ist genauso ein Punkt, um den es auch bei der technischen Realisierung geht, wenn man sich nur auf ein Ding verlässt, also die Schrittintegration. Da ist man verloren, wenn der Boden rutschig wird und zum Beispiel die Schritte nicht mehr wirklich eine konstante Länge haben, weil man nach jedem Schritt immer so ein bisschen rutscht. Schlupf. Das heißt, dann ist es gut, noch einen zweiten oder sogar dritten Mechanismus zu haben, den man zur Kompensation nutzen kann.
Also das ist dann etwas, was Sie jetzt konkret von den Ameisen gelernt haben. Wir müssen unsere Roboter auf mehrere Strategien aufbauen.
Wir müssen genau ihnen Sicherheitsstrategien zur Hand geben, damit sie nicht hoffnungslos verloren sind, wenn mal ein neuer Teppichboden verlegt worden ist.
Wann läuft der erste Roboter rum und kann das? Ich weiß, Wissenschaftler lieben solche Fragen.
Naja, also da müssten sie erstens eher einen Ingenieur fragen und zweitens würde ich sagen, es gibt sie ja schon im Prototyp. Es ist also nicht so sehr, also im letzten Stand, nicht die zweibeinigen, da gibt es noch technische Probleme. Aber wenn Sie einfach einen Service-Roboter haben, der auf 6 Beinen läuft oder mit Rädern angetrieben wird, den könnten Sie schon kaufen, wenn Sie genug Geld haben. Mhm. Es ist eher eine Frage des Markts.
Okay.
Wie viel sind die Leute auszugeben bereit? Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, gibt es irgendwann einen Rasenmäher-Roboter, hätte ich gesagt, naja, okay, wer braucht so ein Ding, das würde dann ein Heidengeld kosten, das wird noch 100 Jahre dauern. Mhm. Wäre ein Irrtum gewesen.
Okay, also das heißt, Sie sind schon, also man kann schon sagen, es wurden Erfolge erzielt, Sie sind schon in gewisser Weise weiter.
Ja, ja, also ich denke, Sie sind noch nicht marktreif, eben Kosten-Nutzen-Analyse, Aber im Prinzip sind wir da schon ziemlich weit.
Ja. Dann machen wir das ganz einfach. Wir laden den Herrn Professor Wolf in 5 Jahren wieder ein. Ja? Und dann schauen wir mal, wie viele Roboter dann schon rumfliegen. Ob das dann, was Sie jetzt mit dem Rasenmäher gesagt haben, als Beispiel dann analog umzurechnen ist.
Ist in Ordnung.
Sehr schön. Es ist jetzt schon gleich 18 Uhr. Die Sendung eine Stunde mit ist beendet. Wir hatten zu Gast den Professor Dr. Harald Wolf vom Institut Neurobiologie der Uni Ulm. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen. Vielleicht können wir Sie ja wieder mal begrüßen. Vielen Dank.
Ja, sehr gern. Bitte.
Bitteschön. Ciao.